meine Damen und Herren, die Sie jetzt zuhören mögen. Ich freue mich sehr, Ihnen zu repräsentieren, einen Menschen, der die Berufsbezeichnung Verleger trägt. Wir werden, glaube ich, darüber noch ein wenig reden, nicht wahr? Es handelt sich um Winfried Jenior. Und nach alter Sitte, die wir hier so haben, sagt er kurz zwei Worte über sich selbst. Ja,
ja, also wenn, ja? Mein Name ist Winfried Jenior. Ich habe einen kleinen Verlag, der sich vor allem auf spanische Kulturgeschichte spezialisiert hat. Ja. Und für mich ist Spanien so eine Art zweite Heimat geworden.
Und warum die, eigentlich?
Ja, wir fahren, ich fahre regelmäßig dorthin.
Das hat keinen Grund.
Naja, das hat schon einen Grund gehabt. Unser Sohn stammt aus Peru und wir wollten, dass er Spanisch lernt. Und das war eigentlich so der Anlass.
Das ist eine etwas kritische Konstruktion, oder?
Regelmäßig also nach Spanien statt nach...
Peru. Statt nach Peru.
Nee, nach Spanien. Peru ist sehr weit weg, also wir fahren
eben,
das
meine ich doch. Ja, ist also stattdessen
die einfachere Variante, Spanisch zu lernen. Und inzwischen studiert er, ist erwachsen und hat auch Spanisch gelernt. Das war eigentlich so das Ziel der Sache. Und wir haben uns auch als Spanien als zweite Heimat ausgesucht, meine Frau und ich, und fahren regelmäßig dorthin. Und da ich gerne koche und das Beschäftigen mit der Küche ist ja auch eine Art, sich einem Land anzunähern.
Ja. Das sind alles sehr krumme Konstruktionen.
Das mag aber sein.
Es macht nichts.
So ist das Leben.
Ich würde einfach nochmal rekonstruieren. Also angekündigt sind wir natürlich hier als Kochbuch Spezialisten oder sowas. Und ich habe es auf der Kassel-Zeitung nochmal gesagt, dass wir ja vor einiger Zeit eine kleine Veranstaltung hatten. Nominell Literaturbüro. Ja. Und du auch selbst und ich auch selbst. Und wir hatten eine schöne Zeit, wie ich finde, weil wir haben die sogenannte Karriere des Kochbuchs ventiliert, aber das wollen wir vielleicht jetzt gar nicht so ausdehnen, ne? Also weil da war ziemlich viel Rahmenhandlung, historische Rahmenhandlung, besondere Entwicklungen im 19. Jahrhundert und anschließend gab es natürlich was zu essen und das ist natürlich für so ein Thema eigentlich eine ausgesprochen angemessene Aktion, oder? Was meinst du?
Ja, das
wie gehört, hast du das empfunden?
Das gehört dazu.
Ich fand das sehr belebend. Es waren übrigens auch viele Frauen da, die natürlich zum Beispiel Dr. Oetkers Kochbuch kannten. Ne?
Ja, so das ist ein Kochbuch. Ich habe ja auch ein Antiquariat und da tauchte irgendwann das Dr. Oetker Schulkochbuch auf. Und das ist genau die Ausgabe, die meine Mutter früher benutzt hat. Ja. Das war schon eine tolle Erinnerung.
Und die sieht auch so schön scheiße aus.
Ja, das ist auch eine Sache, die man, dass die Fotografie sich doch weiterentwickelt hat. Also man kann anhand der Kochbücher auch die Entwicklung der Fotografie erkennen, wie perfekt das heute ist in den modernen Kochbüchern und wie damals, man kann kaum was erkennen auf den Fotos, die sind teilweise noch schwarz-weiß. Ja. Man sieht fast nichts
drauf. Nicht so schön perfekt und überglänzt wie heute.
Nee, und als ich dann das Kochbuch über spanische Küche, das nennt sich übrigens Tapas, geschrieben habe, habe ich mir gedacht...
Horst Tapas.
Bitte?
Tapas.
Tapas sind so kleine Gerichte, die es in den spanischen Bars die man zum Getränk dazu bekommt. Yeah. Und weil ich gerne koche, habe ich mir gedacht, ich stelle so ein Buch zusammen mit den wichtigsten Rezepten und habe dann auch die Fotos selbst gemacht, weil ich auch mal Fotografie im Studium betrieben hatte. Aber die ersten Fotos waren fürchterlich, da habe ich alle wegschmeißen können und habe dann mich langsam dem Ergebnis jetzt angenähert, habe mir dann Lampen besorgt, man muss das mit künstlicher Beleuchtung machen, man so kann es nicht einfach so.
Man muss auch den entsprechenden Film dann nehmen, wenn man es
mit Film hat. Ja, mit einer Großbildkamera, also mit einer Mittelformatkamera habe ich es gemacht. Mhm. Und dann muss man die Familie vertrösten, dass das Essen noch nicht gegessen werden darf, es muss erst noch fotografiert werden.
Wie schön, dass du die Familie erwähnst, weil das ist ja heute von Frau politisch sehr erwünscht. Also.
Ja, warum nicht?
Ja, ich habe nichts dagegen. Nee, wir hatten diese Veranstaltung genannt, was Männern so gut schmeckt. Und das führt uns natürlich auf eine gewisse Frau, auf die wir jetzt vielleicht kommen. Was hältst du davon?
Frau Lilo Aureden.
Frau Lilo Aureden, was Männern so gut schmeckt. Ich habe in einem Aufsatz, den ich einfach jetzt nicht nenne, oder? Was denkst du?
Doch, warum nicht?
Eingeklemmt zwischen Auster und Currywurst.
Tolles Buch.
Kann doch kein Mensch lesen. Also herausgegeben von Herrn Daniele Dell'Agli. Das heißt Essen als ob nicht. Man darf sich von dem Untertitel gastrosophische Modelle nicht abschrecken lassen. Aber das Schöne ist natürlich, denke ich, von mir aus gesehen, eine Begegnung zweier Kochbücher in einer Wohngemeinschaft in München. Das, denke ich, lese ich jetzt nochmal vor. Ne?
Ja.
Lohnt sich, ja. Denkst du auch?
Ja.
Gut. Seite 153, ich muss blättern. So, und der Witz ist halt, das ist vielleicht den jüngeren Menschen einfach gar nicht verständlich, wie kurios sowas ist. Also kurios ist daran, erstens, 1953 waren wir mittel in der Wiederaufbauphase der Deutschen Republik, also die ja noch gar nicht so lange Republik war. Zweitens, wir hatten die von Herrn Siebeck sogenannte Plumpsküche. Das heißt, die aus der Kriegssituation abgeleitete deutsche Scheißküche, kann man wirklich, so hat das auch gemeint, ja. Und wir hatten das Kotelett, wir hatten das Schwein, das einen Strang mehr hatte hinten oder sowas. Das waren also kuriose Geschichten, also der deutsche Sonderweg nochmal, den man ja so also seit der missglückten Revolution von 48 so sieht. Und wir hatten aber diese Lilo Aureden, die hat einen unglaublichen Hit gelandet mit diesem Buch, was Männern so gut schmeckt. Also ich weiß gar nicht, wie viel Millionen Auflage das hatte.
Also das Exemplar, das ich habe, ist es halt, also 500.000, glaube ich. Also
so etwa,
wahrscheinlich ja. Also geht es an eine Million ran oder mehr.
Und es ist ja dann noch mal weiter als Taschenbuch verlegt worden. Also es ist einfach schlichtweg unglaublich. Und der Witz war aber, dass das sozusagen mit Rimini zusammenpasste. Das heißt, die Rezepte, die da so launig angekündigt wurden, die waren ja, also wie sie das behauptet, sozusagen den Fischern von Capri abgelauscht, so etwa, ja, in der Art und Weise. Also es passte gut zusammen. Und dann werde ich, ich lese einfach mal die Passage vor. Wenn ich sie jetzt, komischerweise habe ich keinen Zettel reingemacht, das deutsche Wesen, die Materialien des Nordens, nein, irgendwo muss doch dieses links, davor ist es. Also, die Kochbücher. Also Schwemme ist klar, wir haben also eine unwahrscheinliche Menge von Veröffentlichungen jetzt, das ist jedem präsent. Hast du mal geguckt, wie viele jährlich da so rauskommen? Also,
kann ich nicht sagen.
Was kann man schätzen? Also Veröffentlichung von Kochbüchern pro Jahr.
Das ist bestimmt eine der größten Sparten, die in der Buchproduktion
es überhaupt
gibt.
Ja, denke ich auch.
Zahlen kann ich jetzt keine sagen.
Also, frühe 70er Jahre in einer Münchner Wohngemeinschaft. 73 servierte uns eine amerikanische Gaststudentin einen Melting Pot, wie man so sagt, aus angebratenen Hähnchenteilen, Tomaten und Ananas. Also schon beim Zuhören kriegt man eine Gänsehaut, ja. ich weiß nicht, oder?
Ja.
Ne? Ist schon Tomatensauce, Hähnchenteile, Ananas. Ist schon irgendwie ein bisschen grausam. Und das sollte aus diesem berühmten Kochbuch der Irma S. Rombauer, The Joy of Cooking, stammen, sagte sie. dieses Kochbuch ist in einer Ausstellung der New York Public Library anlässlich des 100. Geburtstags in die 150 einflussreichsten Bücher des Jahrhunderts eingereiht worden. Also es ist das einzige Kochbuch, das für eine derartige Prominenz hatte. In den 50er Jahren befand sich die deutsche Gesellschaft, so mein weiterer Text, laut dem Artikel Einigkeit und Recht auf Eintopf von Wolfgang Siebeck mit ihrer Plumpsküche in einer Art Restaurationsphase. Man wollte zurück zur Hausmannskost der Zwischenkriegszeit. Zitat Siebeck, die echte Buttercremetorte, das geräucherte Schweinekotelett, der Sauerbraten, das Ragout fin, der Gänsebraten zu Weihnachten, ein Krebsessen bei den Verwandten in Ostpreußen. Also ich wusste, hätte das jetzt nicht, ich hatte keine Verwandten in Ostpreußen. Der Dillaal aus dem Maschsee, hättest du da jemals dran gedacht? Nee, ne? Das sagt ja auch alles nichts. Ne? Nee. Also der Maschsee vielleicht schon, in Nähe von Hannover.
Nee.
Ja, ist Norddeutschland, ne? Natürlich, klar. Also die Plumpsküche. Reibeplätzchen mit Apfelkraut. Das schon eher, ne?
Ja.
Schon? Die Pfanne voll Speckkartoffeln. Urk. Da kriegt man als Spanier schon, ne? Völlige Gefühle, ne? Beim Anhören.
In Spanien gibt es sowas auch.
Es gibt die Pfanne voll mit Speck. Eher mit Olivenöl und Knoblauch.
Olivenöl und viel Zwiebeln
und Knoblauch. So, und jetzt kommt ausgerechnet jener Siebeck auf unsere liebe Frau Haureden. Und das nennt er die kulinarische Emanzipation der Bundesbürger. Das finde ich also nun, also ein früher Klassenkämpfer, Siebeck, einen großen, gar nicht hoch genug einzuschätzenden Einfluss auf die Vorgänge in deutschen Küchen hatte ein Kochbuch, das bereits 54 erschien, also meines Erachtens 53, aber ist ja egal, was Männern so gut schmeckt, geschrieben von einer gewissen Lilo Aureden, was diese Dame, deren Name wahrscheinlich ein Pseudonym war, und wir haben es bis jetzt noch nicht kriminalistisch auswerten können, also es scheint wirklich so zu sein, aber keiner weiß es. Zusammengetragen hatte, war nichts anderes als eine Multikulti-Küche, befreit von aller deutschen Schwere und Schwerfälligkeit, mit exotischen Zutaten spielen. So Herr Siebeck in der Zeit. Und das hatte Frau Aureden auf einer kulinarischen Weltreise, das, wie sie nun selber schreibt, zu den Fischern in Neapel und Bari, bei Weinbauern am Mittelmeer, bei Schafhirten auf dem Balkan und anderswo kennengelernt und aufgezeichnet.
Das ging doch parallel
zur deutschen Reisegeschichte.
Zur Entwicklung des Tourismus nach Italien.
Ja, ganz genau. Und dieser Form von verklemmten Exotik, könnte man vielleicht mal sagen, wo man sozusagen die Fischer von, ja, die Capri-Fischer, der entsprechende Film dazu auch gemacht worden. Und dann hat sie eben diese launige Tour entwickelt, von der David Riesmann meint, das sei also schon das Anzeichen der Postmoderne. Da gibt's dann so Überschriften, die Suppe ist ihre Visitenkarte, körnig, scharf und heiß, so schmeckt der Reis, was Fatih so gern isst. Also da haben wir noch die schöne, gute alte Geschlechterteilung. Und Männer lieben Paprika, also natürlich was Heißes, gell? Und das hat uns in dieser Wohngemeinschaft wunderbar amüsiert. Und da kommt jetzt natürlich, wie ist das möglich, dass in so einer Kollektivküche, wie es dann heißt, 1975 Fatih und Mutti abgeschafft werden und die deutsche Hausfrau, so wie Lido Aureden noch sagt, als nicht mehr als ewige Eva in immer reizender, verführerischer Verwandlung auftreten muss. Originalzitat, ja. Erstmals Schürzchen umgebunden und dann schnell wieder abgebunden, damit man wieder Frau ist, ne? Ungefähr. Also das sind also Geschlechterbilder, die haben uns natürlich köstlich amüsiert. Und dann kommt eben dieses Kollektivkochbuch, das heißt Schlaraffenland, nimm's in die Hand bei Wagenbach. Und das war natürlich eines der Grundkochbücher. Und die hier gibt's natürlich die so gewissermaßen Gegenideologie. Mit dem Fortschritt, Zitat, der kapitalistischen Demokratie ist notwendig, also kapitalistische Demokratie würde man heute, also da hätte man jetzt einige Einwände, aber ist ja egal, ist notwendig die fortschreitende Kaputtmachung des menschlichen Lebens in allen seinen Bereichen verbunden. Kannst du diese politische Botschaft unterschreiben?
Ja, es ist doch wahrscheinlich, haben die auf ähnliche Grundzutaten zugegriffen. Die haben nur die Terminologie verändert, aber da ist auch genauso diese
Die Küche wird genauso reingenommen. Ja, Vietnam und so
weiter. Nur in anderen Dimensionen auch verwendet worden, für große Wohngemeinschaften.
Naja, was natürlich sehr interessant daran ist, dass die natürlich das sozusagen gegen die, was uns daran fasziniert hat, war natürlich, dass in der deutschen Kleinbürger-Normalküche niemand eingeladen wurde. Mhm. Und dass man wirklich Gastmähler als teils kulinarische und auch teils politische Aktionen gemacht hat. Das fand ich dann sehr faszinierend, obwohl diese Begründung blöde ist, nicht? Also die Gesamtkaputtmachung des Lebens hat ja in diesem Sinne nicht stattgefunden. Also wenn, dann müsste man vielleicht sagen, durch Industrie wird sowieso alles kaputt gemacht oder irgend sowas Allgemeines. Also so eine richtige politische Aussage ist das ja in dem Sinne dann auch nicht, oder? In dieser Grobheit, meine ich jetzt. Mhm. Was meinst du? Ja, gut, vielleicht meinst du gar nichts. Ich kann ja auch weiter zitieren.
Lies mal weiter.
Ich lese mal weiter. Also, daher muss das Kochen, so ich nun wieder, als Technik sehr ernst genommen werden. Auch als Technik, sehr wichtig, also Handwerk, würde man sagen, als Teil einer Lebenstechnik, um, Zitat, sich dem täglichen Elend zu widersetzen und der Zerstörung des Lebens ein Ende zu bereiten. Und da hat nun dieser Autor, das war der Peter Fischer, im Grunde alles richtig gemacht, indem er die grundsätzlichen Küchentechniken, die Geräte und so weiter aufgeführt hat, als hätte er ein Kochbuch aus dem 19. Jahrhundert gewählt. Ne? Mhm. Das war eigentlich dasselbe, nicht? Also du brauchst einen Topf, du brauchst ein Messer. Ja, also insofern... kapitalistische Technik lässt sich hier nicht als lebensschädlich
größer sein für die großen Gruppen. Ne?
Ja, es gibt ja so ein Rezept für eine ganze Spansau,
ja,
die er eigentlich aus dem 19. Jahrhundert abgekupfert hat. Also da, mhm, das ist, was es ja damals gar nicht mehr gab. Ja, und da ich nun dieses alles nun so vorgelesen habe, mehr oder weniger mechanisch, machen wir jetzt mal Musik, oder? Und ja, du sagst, was wir jetzt machen.
Mein Sohn Pablo ist ein sehr guter Gitarrist und ich habe ein Stück mitgebracht, ein
ja, die Kassette liegt da.
Es nennt sich Manhã de Carnaval, ist ein Stück von Luis Bonfa.
Was heißt das?
Der Morgen des Karneval.
Aha, okay.
Der Morgen davor oder danach, wahrscheinlich eher danach. das ist ein brasilianisches Stück.
Ja.
Und
Man spricht brasilianisches Portugiesisch.
Genau.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, mal gucken, ob die Kassette jetzt auch wirklich anspringt. Das ist interessant. So, wir sind wieder in der Freisprechanlage am Sonntagabend, alle 14 Tage übrigens, falls es noch niemand gewusst haben sollte. Und ich habe mich gerade mit Winfried Junior geeignet, bevor er jetzt über seine kleinen oder großen Obsessionen spricht. Spanisch oder auch nicht Spanisch, je nachdem, noch einen kleinen Teil hier vorzutragen aus dem Aufsatz eingeklemmt zwischen Auster und Currywurst, aus meinem Aufsatz. Und da war es mir irgendwie am Herzen gelegen, diese Doppelmoral des Liberalismus, auch des ökonomischen Liberalismus, zu porträtieren mit einer genauen Passage über Wolfram Siebeck, der zumindest für die Älteren bekannt ist und insofern auch Kochbuch und Kochgeschichte geschrieben hat durch seine Zeitartikel und durch seine Zeitmagazinartikel. Lesen wir ihm die Passage vor. Also klar ist, dass er geschädigt, sich als geschädigt ausgibt von seiner Mutter und von der Kriegsküche, wofür die Mutter wahrscheinlich sehr wenig kann, hat sie aber da gewissermaßen für verantwortlich gemacht hat. Und er zieht also über die Kleinbürger her, die unverbesserlich, Zitat, in ihren Wohnküchen, das ist schon mal ein sehr interessanter Hinweis darauf, wo man nicht wohnen darf, ja, in Wohnküchen. Man sollte vielleicht lieber ein Penthouse oder sowas bewohnen, den Pellkartoffelmythos förderten. Und die normalen Genießer saßen, alles Zitat, in Baden-Baden oder in St. Moritz beim 5-O'Clock-Tea. Sie bildeten eine durch strenge Klassenschranken geschützte Minderheit. Da fragt man sich jetzt, soll man da zu denen gehören oder nicht? Also, man weiß es noch nicht so recht, aber das wird sich dann. Als die diese linken Kollektive gegen die bürgerliche Küche zu wüten begannen, begann also der kulinarische Fortschritt. Originalzitat: Immerhin belegten wissbegierige Deutsche schon Kochkurse in elsässischen Gourmet-Restaurants, als in deutschen Kneipen noch die Abschaffung der Klassengesellschaft diskutiert wurde. Ja. Da kann man sich ja fragen, wo man lieber gesessen hätte. Das ist schwer zu entscheiden. Das änderte sich am 2. September 71. An diesem Tag eröffnete der Bauunternehmer Fritz Eichbauer in München sein Restaurant Tantri. Seitdem gibt es in Deutschland eine Gastronomie der Formel-1-Kategorie. Jetzt wird's interessant für die Autofans. Für Hobbyköche und Köchinnen waren die 70er und die 80er Jahre die goldene Epoche. Der Hedonismus hatte den Umweltschutz abgelöst. Nicht die Frage, wohin mit den leeren Kaviardosen, beschäftigte die Bundesbürger, sondern wo gibt es die beste Sorte? Das finde ich so gelungen in Karlauer. Finde ich ganz toll. Ja, also ich kann doch, warum soll ich mich um die Entsorgung meiner Dose kümmern, wenn ich nicht weiß, woher ich den besten Kaviar kriege? Damals lernten die Jungen Bordeaux von Burgunder zu unterscheiden. Sie tranken Champagner, interessierten sich für die Spitzengastronomie und fragten nicht nach dem Kilopreis der weißen Trüffeln. Der Konsument interessierte sich plötzlich für die Herkunft seiner Lebensmittel. So, und diese Lebensmittel, die hier porträtiert worden sind, was hältst du von seiner? Also, hattest du schon mal diese ganzen Vergnügen? Also Champagner hast du sicher auch schon mal getrunken. Du konntest auch schon mal Bordeaux von Burgund unterscheiden. Aber die weißen Trüffeln, also ist doch eher...
Also die sind doch sehr selten auf dem Speiseplan. Aber
In der Mensa oder wo?
Nee, ich bin öfters in Spanien unterwegs, bei Pressereisen, wo ich dann bestimmte Gegenden in Spanien bereisen darf. Und
das heißt, du interessierst dich dann plötzlich auch für die
Herkunft, auch für die verschiedenen Regionen in Spanien und auch für die verschiedenen Zutaten. Und die spanische Küche gilt ja als sehr bäuerliche, einfache Küche. Mhm. Aber was sie auszeichnet, sind die besonders guten Zutaten, die durch die lange Sonneneinstrahlung reif werden und sehr reif geerntet werden können, wenn sie dann vor Ort verarbeitet werden.
Bedauerlicherweise leben wir nicht im Süden, das ist eben. Ja. Meinst du, wir könnten das noch mal
und
erinnern?
Mir geht es dann nicht um den Kaviar und um die Trüffeln, sondern mir geht es um gute Produkte, das können auch einfache Produkte sein.
Echt?
Ja,
warum nicht? So weit würdest du dich herablassen.
Obst und Gemüse, warum nicht?
Danke für den Hinweis. Fleisch. Unsere ökologischen Freunde werden sich
Fisch.
Freuen.
Ich bin ein sehr großer Fischfan.
Ja, da kommen wir noch drauf.
Ja,
ja, du hast ja sogar, wie viele tausend Begriffe
in einem Buch aufgenommen? In einem Buch sind 2000 Fischnamen drin.
Da kommen wir noch drauf.
Gut.
Jetzt mache ich nochmal erst mit Sieberg weiter und dann kommen wir auf, wie gesagt, auf diese Obsessionen. Also, am schlimmsten sind für Sieberg damals gewesen und er lebt ja noch, die Kleinbürger. Sie bilden, Zitat, die Mehrheit der Deutschen mit einem ganzen furchtbaren Gestus. Also sie leisten nämlich Widerstand gegen jegliche Verfeinerung. Das heißt, sie wehren sich gegen die Wiedereinführung der Gastro-Aristokratie, um das mal so zu sagen. Sie sind geizig, sie geben kein Geld aus. Das ist übrigens ein sehr, sehr weit verbreitetes, gerne gehörtes Argument, dass die Deutschen so wenig für Essen ausgeben, was übrigens natürlich auch stimmt. Aber warum tun sie es? Ist auch wieder interessant. Und das ist natürlich ebenso schädlich, wie wenn man nicht wählen geht. Also Sieberg wählt diesen Vergleich, dass das alles Undemokraten sind, weil sie nicht anständig Geld ausgeben für Essen. Also das finde ich schon einen interessanten Vergleich.
Das fällt schon auf, dass im Süden sehr viel mehr Geld für Essen ausgegeben wird.
Ja, der Süden.
Für Essen gehen auch Leute, die nicht so viel Geld haben, gehen eher essen als in Deutschland zum Beispiel.
Ja, ich denke auch. Also es ist einfach Habit. Also es ist
mehr Habitus, das gemeinsame Ausgeben.
Ja. Ja, ich werde am Montag, ach so, wir haben ja ganz vergessen, Frau Salm. Also bis jetzt haben wir es ja geschafft, ohne Frau, nicht? Weiß nicht, ob das jetzt noch gut weitergeht. Sie ist ja bei den Felchen am Bodensee. Also Felchen ist keine Haut, kein Fell, sondern das ist ein Fisch. Ein Süßwasserfisch, den du auch kennst. Also die sozusagen die Forelle des Bodensees, wenn man so sagen kann. Ganz tolles Zeug. Also sie ist nicht da, sie wird aber dann in 14 Tagen wieder da sein. Das wollte ich jetzt nochmal ansagen zwischendurch. So, Herr Sieberg. Das Witzige ist, dass Sieberg eine gespaltene Persönlichkeit ist, in seinen Äußerungen zumindest, was die Zeit betrifft. Nämlich, weil er gleichzeitig dafür plädiert, dass man eine politische Aussage, dass man nicht allen Menschen den Anspruch auf kulinarische Verfeinerung verweigern kann. Das ist also eigentlich so eine Art aristokratischer Populismus. Das ist interessant. Also Kaviar für alle, nicht? Und das parallelisiert er also mit der politischen Revolution und sagt, dass Deutschland hatte keine nennenswerte Revolution und wohl auch keine nennenswerte aristokratische Küche. Also gleichzeitig in einem Satz. Das finde ich schon bemerkenswert. Er konnte sich nicht so ganz entscheiden. Und darum kann man es aufgeben, Zitat, aus der Alltagsküche eine raffinierte Hochküche zu machen. Das wäre ebenso sinnlos wie der Versuch, einem Ackergaul die Lipizzaner-Kühe beizubringen. Also er hat... Einmal hat es mit der Formel 1, ja, also ist ein Auto, immer so ein Autometapher hat er immer mit da drin, weil er natürlich beim Leser mit Verständnis rechnen kann, wenn man sagt, ein Rennwagen, das ist natürlich was ganz anderes als ein VW, ne? Und dann bringt er diese Lipizzaner ins Spiel, das fand ich also sehr, sagen wir schon ein bisschen pervers. Wenn die Essgewohnheiten der Deutschen beschrieben werden sollen, kommt man an unserer besseren Gastronomie nicht vorbei. Denn ohne all die prominenten Vorbilder, ohne die Klatschspalten, in denen Köche zusammen mit Prinzen, Friseuren und Rockmusikern gefeiert werden, gäbe es in den Privatküchen nicht die ehrgeizigen Anstrengungen, wenigstens dem Sonntagsmenü etwas Glanz zu verleihen. Also da habe ich so gelacht. Ich breche das jetzt mal ab, weil es sind noch anderthalb Seiten. Also der Sieberg, das ist schon so eine Nummer für sich. Ich habe ihn gerne in den 16 und 17 gelesen, weil er tatsächlich dann auch als Hobbykoch so ein bisschen rumgestümpert hat und eigentlich ganz lustige Sachen also nachgekocht hat. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, er hat mal aus roten Zwiebeln eine süß-sauer rote Zwiebel mit Thymianblüten, habe ich mal nachgekocht. War ganz prima.
Hat wirklich gut geschmeckt. Dass man eine Lammkeule sehr langsam
garen
soll. Und so. Ja. Das hat er doch eigentlich verbreitet.
Ja, es war so gemischt, dass er eigentlich eine ganz gute Kenntnis hatte, dass er eigentlich ein Hobbykoch war, noch bevor die große Welle kam, dass er im Technischen ganz gute Ratschläge gegeben hat und im Ideologischen aber ein absoluter Quatschkopf gewesen ist, also für mich jedenfalls. Dieses Liberalessen heißt, die Leute sind alle zu blöde und sie müssen aufgeklärt werden, aber sie können gar nicht aufgeklärt werden, weil sie ja gar kein Geld ausgeben wollen. Also wie,
das ist ein bisschen elitär, ne?
Wie soll das zusammenkommen? Und er hat wirklich mal vorgerechnet, und der Witz ist, ich habe es nachgerechnet. Also irgendwo gibt es ein Zitat auch, das ich später nochmal zitiert habe, wo er gesagt hat, wenn ich jeden Tag so viel Scheiße, also sagen wir mal bei Lidl, Aldi und so weiter kaufen würde, dann könnte ich mir auch keine Taubenbrüstchen leisten. Und ich habe mal nachgerechnet, was du eigentlich an diesem Kunstkuchen, also an diesem, ja, es gibt ja diesen Industriekuchen, also Zitronenkuchen mit 25 grausamen Zutaten, ne? Kannst ja alles, muss ja, ja drauf gedruckt werden. Da müsstest du wirklich 50 von diesen Kuchen kaufen, um dieses Taubenbrüstchen kaufen zu können. Das ist doch alles Unsinn, oder? Also das ist eine typische, also wir wollen keine Parteien nennen, aber ich habe es Liberalessen genannt. Das ist eine Doppelmoral von Leuten, die genügend Kohle haben, um anderen Leuten erklären zu können, dass man auch mit einfachen Zutaten und mit wenig Geld sich gut ernähren kann. Das ist heute auch sehr beliebt, ne? Für HCF, Kochkurse für Hartz-IV-Empfänger.
Hartz-IV.
Naja, gut. Okay, Schwamm darüber. So, also ich spreche dich immer sehr gerne mit als Herr Verleger an. Das ist ein großes Vergnügen. Was macht man, wenn man was verlegt? Wird man dann verlegen oder?
Also eine Journalistin hat mal geschrieben, verlegen heißt vorlegen.
Da ist auch was dran,
man muss das erstmal machen,
mal und haben,
es dann verkaufen
und
es
in der Hand
können,
haben.
Ja. Und es dann, ja. Aber manchmal funktioniert es ja auch, dass ein Buch dann auch verkauft wird und dann auch mal sogar nachgedruckt wird.
Das soll bei Verlegern vorkommen, ja.
Aber das ist bei Kochbüchern sogar einfacher als bei anderen Büchern. Wir haben zum Beispiel ein Buch im Verlag, das heißt Spanische Fischküche von Johannes Schmid. Gerichte mit Geschichte aus Spanien und dem Mittelmeerraum. Der Autor...
Das verkauft sich wirklich?
Das verkauft sich gut. Das ist schon eine vierte Auflage
erschienen. Echt? Wird das als Kuriosität? Hast du
irgendwelche das ist nicht nur ein Kochbuch, sondern das ist auch ein Buch über die Lebensgewohnheiten von Fischen. Zum Beispiel ist es ein Unterschied, ob ein Fisch ein Raubfisch ist, der sich von Garnelen ernährt.
Oder
auch anderen Fischen. Oder ob, also zum Beispiel bei den Brassen gibt es verschiedene. Es gibt welche mit großem Maul, die fressen, das sind Raubtiere, die fressen zum Beispiel Garnelen.
Da bin ich verwandt mit
wahrscheinlich. Und die leben natürlich anders und schmecken dann auch anders als andere Brassen, die ein kleines Maul haben, die so im Hafenbecken unten den
Kannst du das selber beschreiben, wo der Unterschied ist? Also ich meine, kann ich mir das bei Karpfen sehr gut vorstellen,
die Schlamm... Das ist ein gutes Beispiel. Der Karpfen schmeckt so ein bisschen schlammig und so ähnlich ist das dann auch bei diesen einfachen Brassenarten. Also Brassen mit kleinem Maul sind nicht so zu empfehlen wie zum Beispiel Goldbrassen mit großem Maul.
Goldbrassen also du musst quasi großmäulige Fische
Bei kaufen. Brassen würde ich das so sagen, ja.
Endlich eine Rechtfertigung meiner
Existenz. Zum Beispiel, also das ist ein Beispiel aus diesem Buch, ne? dass er solche Empfehlungen gibt, weil er das einfach gut kennt. Er hat jahrelang in Barcelona gelebt und hat die Küche übernommen. Seine Frau war Lehrerin in der deutschen Schule und er hat die Küche geschmissen und hat auf dem Markt die Fische sehr gut kennengelernt.
Wie kommt das ausgerechnet, dass sowas spanisch ist? Also man würde doch, also man würde sagen Mittelmeer und dann würde man eigentlich automatisch sagen Italien und.
Gut, also er hat auch in Frankreich und in Italien
geräubert.
Und insofern kommen da auch schon mal andere Rezepte vor, aber der wesentliche Teil ist in Spanien entstanden und es gibt in Spanien, gerade was Fisch angeht, gibt es eine riesige Palette von Zubereitungsarten und Rezepten.
Also ich kenne das aus dem Urlaub, kenne ich das einfach nur à la plancha.
Ja, es gibt noch was
anderes. Doch, aber klasse,
oder? Es gibt noch was anderes.
Ja, nun.
Es gibt viele Lokale, wo die dann fragen, frito oder à la plancha, also gebraten oder auf der Grillpfanne, gebraten oder gegrillt, könnte man sagen. Aber es gibt schon noch was anderes.
Ich habe das selber...
Aber auch das ist ja nicht schlecht. Also
nö. Nein, ich habe nur das schon... Als ich noch etwas jünger war, das ist schon für einige Jahre her, da habe ich das schon erlebt, dass die Preise im Mittelmeer unwahrscheinlich angezogen sind. Also
ja, das liegt daran, dass alles leer gefischt wird. Ne?
Ja.
Und das wird
also es ist eigentlich ein System, es hat jetzt nichts mit...
Aufbau an den Fischen.
Und reagiert da irgendjemand drauf?
Naja, es gibt schon Regeln, dass in bestimmten Regionen dann Schonzeiten eingeführt werden. Und es gibt eine ganz wichtige Sache, glaube ich, das ist das Züchten von Fischen, zum Beispiel Goldbrassen und Wolfsbarsche zum Beispiel werden in großem Stil gezüchtet.
Also auch in Spanien jetzt?
Auch in Spanien, ja. Auch in der Türkei und in Italien, also in verschiedenen Ländern.
Ja gut, aber das ist, da hatten Sie hier kein besonderes Problem des Mittelmeerraums, sondern einfach der gnadenlosen Ausbeutung.
Nordsee, Ostsee ist das genauso.
Ja. Erzähl doch noch ein bisschen über die Fische. Kannst du mir mal
einen
Fisch raussuchen?
Zum Beispiel beim Kabeljau hat er also auch Geschichten erzählt. Es gab zum Beispiel mal einen
Fisch. Kabeljau ist also der gewöhnlichste unter allen.
Kabeljau ist ja ein frischer Fisch, aber der wird auch dann filetiert und als Stockfisch getrocknet verkauft.
Ah ja, das ist der Bacalao.
Der Bacalao, das ist ein Stockfisch. Ein getrockneter Fisch, der dann eingeweicht werden muss. Und das ist in Spanien, auch gerade im Inland, sehr verbreiteter Fisch.
Hast du selber gegessen?
Schmeckt das?
Schmeckt sehr gut,
wenn es gut zubereitet ist. Also der muss genug gewässert sein, damit dieser fischige Geschmack rausgeht.
Ich habe mich noch nie getraut, weil ich mir immer gedacht habe,
die wenigsten Leute wissen, dass das kein spanisches Produkt ist, sondern ein norwegisches Produkt. Der wird in Norwegen im großen Stil getrocknet und dann nach Spanien verkauft. Spanien ist der größte Abnehmer. Und im 19. Jahrhundert hat es mal einen Fall gegeben, da hat ein Fischhändler bei einem norwegischen Lieferanten Fisch bestellt und hat geschrieben, 30 oder 40 Kisten. Warum er oder gesagt hat, weiß ich nicht. Was hat er geschrieben? 30, 30 o 40 cajas. Und das oder heißt im Spanischen O. Und das wurde in Norwegen als Null gelesen. Und dann hat der norwegische Fischhändler eine ganze Schiffsladung voller Bacalao an diesen Fischhändler geschickt. Und man sieht daran auch, dass es ein riesen Geschäft war zu dieser Zeit schon. Der hat sich gar nicht gewundert, dass der 30.000 Kisten Fisch haben will. Und hat ihm die geschickt und der hat dann schon seinen Ruin da kalkuliert. Da kamen die Karlistenkriege und das Bilbao, wo das alles stattgefunden hat, die war abgeriegelt. Und er war der Einzige, der haltbare Lebensmittel hatte. Der Mann ist super reich geworden. Mit seiner Schiffsladung. Kannst
du doch, kleine Bemerkung, Karlistenkriege, da habe ich mal was, da gibt es ein Buch drüber, das fällt mir jetzt nicht ein. Also es ist eine frühe Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern in Spanien. Macht nichts.
Mitte des 19. Jahrhunderts,
erinnert mich an meine Forschung zu frühen Demokratien, also weil, was man ja nicht weiß, dass die Spanier eigentlich diese zwei Lager erfunden haben. Naja, da geht's jetzt. wo kommen die Liberales? Die kommen aus Spanien. Liberales und die Royales. Da habe ich gelernt, dass es schon relativ früh in Spanien zwei politische Lager gab, die so in etwa dem 48er-Problem.
Das war ja eine ähnliche Situation wie hier.
Ja. Ja, aber viel früher. Also 1812, glaube ich sogar. Aber
die Karlistenkriege sind 50 Jahre später,
es sind dieselben Parteien. Da erinnere ich mich dran. Okay, also von Fischen zu Karlisten. Und jetzt kommst du mit deinen Kisten oder hast du noch einen Fisch?
Hier zum Beispiel die Moräne, da beschreibt er das.
Ja. Entmoräne
das ist ein Fisch, der in steinigem Gelände lebt. Ja. Und der Gastronom Lucullus, der römische Lucullus, der hat sich extra einen Kanal vom Meer bis zu seinem Landgut graben lassen, um in seinem Garten einen Moränenteich anlegen zu können. Also was für eine Bedeutung das hatte.
Und die Moräne war dann keine Endmoräne, sondern eine Anfangsmoräne. Ja, und das erinnert mich an den französischen Koch, der sich umgebracht hat, weil die Lieferung von frischem Fisch vom Atlantik nicht eintraf in Paris. Aber das kennst du wieder nicht. Okay.
Nee, aber also es hat schon. Solche Geschichten sind halt auch in diesem Buch drin und dann zum Beispiel über die Warenkunde, wie man einen Fisch kauft, woran man erkennt, dass er frisch
ist. Naja, darf eigentlich nicht riechen. Das ist die Grundregel.
Die Kiemen und die Augen.
Der darf nicht fischen und die Kiemen müssen relativ rot sein.
Reindrücken, dass das nicht keine Delle drin bleiben, ja, und so weiter. Ne? Also ja, solche Tipps sind
das da drin. Steht da, das ist aber schön.
Und er hat vor allem, was übrigens auch Herr Siebeck in einer Besprechung sehr erwähnt hat, er hat 2000 Fischnamen aufgenommen, ja, von den verschiedenen Mittelmeerländern, Italienisch, Französisch,
also Spanisch.
Und es gibt ja auch 5 verschiedene spanische Sprachen, Baskisch, Galizisch, Katalan und dann noch so regionale Besonderheiten.
Was ist Madridisch?
Das ist Kastilisch. Da gibt es noch die Dialekte wie Andalusisch,
ja, okay,
da gibt es noch eigene Fischnamen. Ja, ja. Es kann sein, dass ein Fisch im einen Dorf so heißt, im anderen ganz anders. Mhm. Und solche Besonderheiten hat er da drin. Und das ist dann ein Register, was dann jeweils auf den jeweiligen Fisch verweist. Dort findet man dann...
Das Register könntest du ja separat verlegen. Da
bringst du auch. Das ist fast ein eigenes Buch, ja.
Also ich finde das ein tolles, Ding. Ja, ein tolles, ich habe es der Clara Salm geschenkt. Ich hoffe, dass sie während ihres Studiums das Studium der Fische aufnimmt. Ja, etwas Musik, meine Herren.
Ja, Musik.
Ja, okay, stimmt. Um Gottes Willen, wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten geplappert.
Dann kommt jetzt ein wenig spanische Musik, wo wir schon dauernd bei Spanien sind. Das ist Manolo Sanlúcar, den ich für einen der besten Gitarristen halte in Spanien, und die Sängerin Carmen Linares.
Carmen Linares, was soll denn
Carmen das? Carmen Linares.
Ach so, ich habe jetzt das so was wie mit Marmelade irgendwie verstanden.
Nehmen wir die Nummer 5.
Das ist aber jetzt nicht die, ne?
Doch.
Ist das die?
Das ist die.
Die hatte ich doch schon drin.
Ja.
Brauchst du. Jetzt hast du jetzt hier zur Kassette gegriffen und mich verwirrt.
Ja, ich wollte wissen, okay, welches Stück wir spielen. Also, die Nummer 5.
Sehr leidenschaftliche Musik. Wir leiten in der Freisprechanlage am Sonntagabend mit dem Herrn Verleger Winfried Junior und dem Herrn Mikrofonbediener Martin Reuter über zu einem nächsten merkwürdigen Buch, das was mit Kochen zu tun hat. Herr Verleger,
ja, bitte berichten Sie. Wir sind ja bei der spanischen Küche gewesen, ja, und da gibt es einen Autor, den Manuel Vázquez Montalbán, der hat Krimis geschrieben, die in Spanien spielen. Meistens sehr politische Krimis.
Jetzt, wo du es so aussprichst, kenne ich ihn auch wieder. Also, Vázquez Montalbán.
Montalbán ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben.
Ja?
Ja.
Ach, ist schon tot. Oh.
Und hat viele Krimis geschrieben, die alle auch Rezepte enthalten. Und er ist ein großer kulinarischer Spezialist.
Gangster, Detektiv.
Und sein Detektiv kocht gerne und ausführlich in allen Büchern. Und es gibt auch sogar eine Zusammenfassung, die heißt die Leidenschaft des Schnüfflers. Da sind alle Rezepte vereint und so ein bisschen über den Zusammenhang, in dem sie erwähnt sind in den verschiedenen Krimis. Das ist im Grunde auch ein Kochbuch, wenn man so will. Der interessiert sich vor allem für die einfache spanische Küche, für die althergebrachten Rezepte und versucht, die zu verfeinern. Und sein Detektiv kocht dann...
Entschuldigung, offen verfeinern, weil wir da drüber gesprochen haben. Verfeinern im Sinne von was? Also weil, was ich jetzt mit Siebeck meine, ist das ja eine, so eine Art Aristokratisierungsversuch?
Nein, das gar nicht. Einfach das Beste rauszuholen, was man machen kann, und die beste Version dieses Rezeptes. Okay. Das muss jetzt nicht sokratisch werden, sondern eher...
Ja, dieser hochtrabende Ton, der heute sehr häufig aus diesen Kochbüchern heraustrieft.
Nee, das hat er ausdrücklich nicht, ne?
Ja, ja.
Und der hat noch eine Besonderheit, der Carvalho, der benutzt Bücher aus seinem Bücherregal und verfeuert die in seinem Herd. Und zwar aus Rache geht den Büchern gegenüber, die ihn irgendwie enttäuscht haben, die ihm nicht gefallen haben.
Und dann
überlegt er immer, welches Buch zu welchem Gericht passen könnte. Nicht nur welcher Wein zu welchem Gericht passen könnte, sondern welches Buch im Ofen zu welchem Gericht passen würde. Und in dieser Zusammenfassung...
Wie, das kann man knistern hören oder das passt irgendwie dann dazu oder was? Kann man sich das so vorstellen, dass die...
Naja, das wird dann diskutiert. Er hat so ein Faktotum, der ihm da im Haushalt hilft, und mit dem bespricht er dann immer, welches Buch zu welchem Gericht passen könnte. Das ist leider kein Beispiel davon.
Ja, parallel kann ich mir dazu vorstellen, Hermann Burger, ich weiß nicht, ob du den kennst, der zu jeder Situation eine spezielle Zigarillo oder Zigarre eben auswählt. Aber
ja, und so, der Autor streitet sich in diesem, zumindest im Vorwort von dieser Zusammenfassung auch noch mit seiner eigenen literarischen Figur über die Rezepte, dass das in dieser Ausgabe von dem Buch doch eigentlich falsch dargestellt worden war. Inzwischen hat er das und das erfahren. Also die verschiedenen Auflagen der Bücher haben dann auch noch verschiedene Rezepte wohl, und darüber streiten sich die beiden, der Autor und seine Figur. Also auch eine schöne Geschichte.
Wie heißt das Ding nochmal?
Die Leidenschaft des Schnüfflers von
Vasquez Montalbán. Das ist ja auch wieder, ist das jetzt eine deutsche Übersetzung oder ist das eine
deutsche Übersetzung?
Nein, ich meine, der Titel passt ja zum Schnüffeln
nicht. Oh, das weiß ich gar nicht.
Kannst du mal gucken, wie das auf Spanisch heißt?
Kann sein, dass es davon gar keine spanische Ausgabe gibt.
Was? Von Montalbán?
Doch, Las Recetas de Carvalho, einfach die Rezepte von Carvalho heißt es.
Also, der deutsche Übersetzer hat das eigentlich sehr raffiniert gemacht mit dem Schnüffeln. Ne? Ja. Die Doppeldeutigkeit des Schnüffelns ausgenutzt. Ja, sehr schön.
Gut. Ja, er hat überhaupt sehr viel auch über die katalanische Küche geschrieben und ist so gleichzeitig Krimi-Autor und gleichzeitig Gastrosoph, kann man sagen.
Mhm. Ja, und hier eine kuriose
Etwas. Es ging ja um Kochbücher, und da habe ich zum Beispiel hier eins gefunden, das Hare Krishna Kochbuch.
Ja.
Eine ganz andere Richtung.
Eine Art und Weise, an die Dinge heranzugehen.
Kochbuch, wo das Essen ganz anders verstanden wird, nämlich als Opferhandlung an Krishna.
Ja.
Und dann gibt es da Zitate.
Krishna ohne Haare oder wie?
Ohne Haare, ja.
Ich weiß nicht, wie gehören die eigentlich zusammen? Ich habe es jetzt religiös,
ach so,
religionstechnisch nicht drauf.
Das ist ein Guru gewesen.
Ja.
Dieser
Krishna schon.
Ja.
Krishna Murti und Krishna dies und Krishna das. Gibt es verschiedene Sorten.
So eine indische. Diese Sekte, die in Deutschland sehr aktiv
waren. Mit den Haaren, weißt du,
das
ist so.
Das hat mit Haaren, glaube ich, nichts zu tun. Ja. Es geht hier darum, dem Gott Krishna die Gerichte zu opfern.
Ja.
Und ihm das zu widmen. Und der Mensch isst sie im Grunde nur symbolisch, so wie.
Aha. Also er nimmt nicht zu sich, sondern das ist die Götterspeise
sozusagen. Ja. Und da sind dann solche schönen Sätze drin, wie: Nehmen Sie den Chutney vom Feuer und servieren Sie ihn Krishna kalt.
Krishna kalt?
Nee, dem Krishna.
Ah ja.
Dieses Gericht ist äußerst wohlschmeckend, kann als Beilage geopfert werden. Oder wenn der Chutney fertig ist, abkühlen lassen und kalt opfern.
Es klingt komisch, aber es ist aber sehr begeisterungswürdig.
Die indische Küche ist eine tolle Küche, finde ich, weil sie sehr sehr viel die
verschiedenen
Geschmacksrichtungen
vor allen Dingen auch sehr opferwürdig, denke ich mal. Also ich würde sie mir gerne opfern lassen. Ich habe es auch selber mal versucht, aber ich meine, jeder, der eine sogenannte indische Reistafel produziert hat, fühlt sich ja irgendwie ein bisschen schlecht, oder? Also ein paar geröstete Erdnüsse. Eine scharfe Soße.
Eine Reistafel ist doch sehr viel mehr als.
Ja, aber ich meine, wir wissen doch gar nicht, wie sie geht, oder? Oder hast du da auch?
In der indischen Küche wird einfach sehr, sehr viel miteinander kombiniert und alle möglichen Geschmacksrichtungen, von süß über salzig bis sahnig.
Wann hast du es zuletzt probiert?
Also ich koche gerne indisch und mache das immer wieder regelmäßig.
Ach, meine Damen und Herren. Wir werden diese Studie nicht lebend verlassen. Jedenfalls nicht. Später. Was hast du noch an Curiosa et Varia?
Bevor die Zeit davon läuft, sollten wir vielleicht noch ein Stück
schon wieder Musik spielen,
oder machen wir das
zum Schluss? Sollen wir etwas Musik opfern, meinst du?
Ja, wir sind eine musikalische Familie. Meine Nichte ist Sängerin, ausgebildete Sängerin in Hamburg und hat Musikpädagogik studiert.
Ist das das? Wo das auf dem Zettel ist, das Falsche oder das Richtige?
Kommt das Stück Maschkenada, gesungen von Janan Usali.
Ja, da musst du jetzt richtig dazu sagen, das ist jetzt.
Oh, sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba é um mix de maracatu, é samba de pedoleiro, samba de presodu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Jetzt muss ich mal wieder zurückfahren, weil wir noch gerade mal 3,5 Minuten haben, um uns über interessante Merkwürdigkeiten, Exzentrizitäten, Genauigkeiten, alles Mögliche zu unterhalten. Wir bleiben auf der spanischen Schiene, haben wir uns entschieden.
Ja, es gibt da noch ein ganz tolles Kochbuch, das heißt Culinaria España, spanische Spezialitäten. Das ist leider nicht bei mir im Verlag erschienen, sondern beim Könemann Verlag, den es eigentlich inzwischen gar nicht mehr in der Form gibt, aber es ist ein ganz tolles Kochbuch.
Wer hat den jetzt wieder geschluckt?
Ne, der hat, glaube ich, übertrieben. Die haben solche Riesenauflagen gemacht und so und Riesenprogramme gemacht. Die haben sich übernommen, haben das in allen möglichen Sprachen weltweit vermarktet und haben wohl ein bisschen sich übernommen. Aber es ist ein tolles Kochbuch, Culinaria España. Es gibt wohl irgendwie einen Auffangverlag, der das jetzt wieder rausgebracht hat, also in kleinerer Aufmachung, also
das ist ja, wie nennt man kann das? Das ist ja ein Format, das du gar nicht mehr tragen kannst.
Ja, das ist fast so ein sogenanntes Coffee-Table-Book, was man auf dem Tisch liegen hat, wo man mit repräsentiert, was für schöner Wohnen oder so. Aber so sieht es nur aus.
Nee, kannst du das, du bist doch verlegen. Du musst doch eigentlich sagen können, was das für ein Format ist. Das ist ja nicht weder groß, also ich...
Ach so, das ist schon größer als ein Quad-Format. Das ist fast schon ein Atlantico-Format.
Atlantico?
Ja, sowas gibt es. Oder Folio-Format würde ich sagen. Das nennen. Ja. Atlantico ist noch mal größer.
Ich wollte mal die Menschen darauf hinweisen, dass ich auch immer verzweifle an diesen Großoktav, bla bla bla.
Ja, das hat einfach mit der Einteilung des Bogens zu tun.
Ja, klar.
Quad ist einfach in 4 Teile geteilter Bogen.
Siehst du? Mhm. Das ist aber auch nicht ganz uninteressant und das kann man dann eigentlich nur bei bestimmten Portalen dann wieder nachschlagen. Was dieses Buchhändler Kauderwelsch bedeuten soll, wenn man zum Beispiel antiquarisch irgendwas bestellen möchte oder so. Finde ich, der Hinweis ist, finde ich, wichtig. Gut.
Jedenfalls, das Buch also hat es jetzt nicht nur äußerlich in sich, sondern auch inhaltlich. Da ist wirklich alles über die spanische Küche drin, über die verschiedenen Regionen, über die verschiedenen Produkte. Man kann da wirklich Informationen.
Hattest du den Titel schon gesagt?
Culinaria España. Das ist eine ganze Serie, gibt es zu vielen Ländern. Also das ist ein tolles Buch, was man inzwischen am besten antiquarisch bekommen kann über Antiquariatsportale wie ZVAB oder so. Mhm. Es gibt es wohl in Buchhandel manchmal wieder aufgelegt, aber
also jetzt nicht in der
ist jetzt halb so groß die neue Ausgabe.
Geht ja eigentlich nicht. Oder?
Ich habe es heute mal nachgesehen.
Ja.
Bei Amazon kann man das zum Beispiel bekommen, aber im Buchhandel steht es im Moment nicht drin, aber man sieht es immer wieder in Buchhandlungen auslegen. Mhm. Das sind immer noch mal Reste des Könemann Verlages, die irgendwo vermarktet
werden. Naja, du stocherst ja immer weiter, das ist ja logisch. Ne? Das ist dein Geschäft, wie man so sagt.
Ja.
So, und was ist mit Spanien? Alles okay?
Spanien,
das Olivenöl ist... immer noch sauber oder schon wieder. Und wir haben noch, du lieber Gott, wir haben jetzt noch.
Über Liesenöl können wir auch noch sprechen. Aber
Entschuldigung, wir haben 30 Sekunden Zeit.
Dann lassen wir
das so. Ich muss nachher unseren musikalischen Cowboy laufen lassen. Also ich muss nicht, es ist mir eine große Ehre.